Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute zeigen wir euch, wie ihr euer Android-Gerät ausreizt, wie ihr einen All-in-One-PC baut und wie ihr einen Rennsimulator zusammenbastelt. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, frohes Neues erstmal. Herzlich willkommen bei CT Uplink. Im Keller ist alles gleich geblieben, bis auf die Gäste. Wir schreiben die CT 216, die erste offizielle dieses Jahres. Neues Titelthema, neue Themen, neues rotes Cover und neue Gäste. Mein Name ist Hannes Schirulla und dein Name ist?
Achim Bartschok.
Fabian Scherschen.
Christian Hirsch.
Frohes Neues. Nicht, dass wir uns nicht schon gesehen hätten, aber offiziell vor der Kamera haben wir es ja noch nicht gemacht. Ja, wir haben euch heute das Titelthema mitgebracht, Android ausreizen. Da waren unter anderem Achim und ich dran beteiligt. Und wir haben zwei andere spannende Hardware-Themen dabei. Außerdem wart ihr ganz, ganz fleißig über die Jahre und seid unserem Aufruf gefolgt, nämlich Predictions uns zu schreiben. Also Voraussagen fürs nächste Jahr, was nächstes Jahr alles passieren wird in der IT- und Technikwelt. Davon werde ich nachher ein paar vortragen. Wenn wir ganz viel Zeit haben, werde ich vielleicht sogar alle vorlesen. Mal schauen. Ansonsten müssen wir leider filtern. Das kommt aber nachher. Und wir fangen mit dem Titelthema an, würde ich sagen, mit Android ausreizen. Du hast da auch zwei Artikel drin geschrieben, Achim, ne? Welche Themen hattest du?
Ja, ich habe mich vor allem mit dem Thema auseinandergesetzt, wie man Android ohne Google benutzt. Da habe ich schon öfters mal ein bisschen was dazu gemacht, weil da auch immer wieder viele Leserfragen dazu kommen. Deswegen, das war ein Thema. Das andere war, so ein bisschen auch an der Hardware ein bisschen rumzutricksen, irgendwie Buttons anders zu belegen und sowas. Das geht halt alles bei Android auch ganz gut, was bei anderen Betriebssystemen nicht geht. Aber ich habe zum Beispiel auch mit dir zusammen, haben wir auch, da war ich auch mit dran, ein bisschen alternative Apps für die Google-Apps zu sammeln. Und eigentlich haben wir alle so ein bisschen uns gegenseitig auch geholfen bei den Themen und auch ausprobiert und so, weil das ja irgendwie ganz oft auch zusammenhängt.
Ne? Genau, ja. Also es war eigentlich mal wieder ein Überblick. Ne? Ja. Wir haben auch noch einen Artikel über Routing, dann über Launcher, also wie man die Bedienoberfläche von Android verändert, wenn es einem nicht gefällt. Und einfach so ein paar Themen rausgepickt, wie es vielleicht besser funktioniert. Ne?
Genau, also wir haben ja eigentlich, das machen wir ja so grob so auch einmal im Jahr, dass wir nochmal uns zusammenhocken und überlegen, wo kann man nochmal rangehen. Und da sind so ein paar Klassiker eben dabei. Das mit dem Routen muss man einfach nochmal immer erklären. Und da tut sich ja auch jedes Jahr ein bisschen was, so die Strategien. Deswegen ist das auch mit drin. Oder Alex hatte zum Beispiel über Stromsparen bei Android.
Also auch wie der Akku länger hält.
Genau, wie der Akku länger hält, hat er jetzt auch nochmal für diesen Schwerpunkt zusammengefasst. Den hatten wir letztens vor ein paar Monaten, war der auch in der Sendung dazu. Da hat er einen richtigen Schwerpunkt dazu gemacht, richtig viel getestet. Und jetzt für diesen Schwerpunkt hat er einfach nochmal alles auf einer Seite ganz komprimiert zusammengefasst, weil wir finden, das ist halt auch so ein Thema, wenn man nochmal generell über Android ausreizen redet, dann ist es halt immer ein wichtiges Thema.
Ne? Ja, reden wir doch mal drüber. Ja. Also du hattest, fang gleich mit Google, mit Android ohne Google an. Klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, das System ist von Google und es ist eigentlich alles darauf ausgelegt, dass man die Dienste von Google benutzt, oder?
Ja, also im Prinzip.
Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen. Wie soll man es machen?
Also im Prinzip ist das richtig. Android wird hauptsächlich von Google entwickelt und zumindest der Kern von Android eben immer wieder aktualisiert. Und deswegen liegt es auch irgendwie nahe, dass das alles auch sehr viel mit Google-Diensten verknüpft ist. Und das ist auch ein bisschen das Geschäftsmodell natürlich von Google. Also Google gibt das Android kostenlos an die Hersteller wie Samsung und Co., die es benutzen können. Aber natürlich haben die dann ein Interesse daran, nämlich dass zum Beispiel dann möglichst viele Leute Google Mail auf dem Handy benutzen oder eben den Google Play Store benutzen, wo die Apps gekauft werden, an denen ja dann Google auch immer mitverdient. Und das ist auch legitim und das machen die anderen natürlich auch. Und trotzdem ist es so ein Thema, wo viele Nutzer sagen, ja, eigentlich wünsche ich mir schon eher so ein Betriebssystem, wie ich das früher auch vom PC kannte, dass ich meine Software habe, meine Dienste und dass ich selber irgendwie entscheide, wie das alles zusammenhängt und nicht meine ganzen Daten automatisch irgendwie in die Cloud von einem Anbieter schicke. Ne? Und bei Microsoft und bei Apple, also bei iOS und Windows Phone, Windows Mobile, ist das halt so, da ist diese Verknüpfung so stark, da kann man gar nichts dran tun. Aber bei Android gibt es eben die Möglichkeit, ein Android-Gerät auch sehr Google-arm oder sogar komplett Google-frei oder fast Google-frei zu benutzen.
Okay. Aber es ist ja nun so, wenn ich ein neues Gerät habe, das starte, dann ist ja das allererste, was er macht, ist ein WLAN suchen und das zweite ist dann, dass er nach dem Google-Account fragt. Das kann ich auch umgehen.
Genau, also bei Android ist es eben so, dass du keinen Google-Account brauchst.
Ja.
Und dann eben mit vielen Diensten eben nicht mehr also arbeiten kannst.
Also ich kann es überspringen am Anfang.
Genau, du kannst es überspringen. Ja. Dann kannst du aber halt nicht im Play Store Apps kaufen, dann kannst du halt nicht im Play Music Musik kaufen, dann kannst du halt nicht Google Mail quasi benutzen, weil es natürlich ein Google-Account ist. Aber es geht. Noch einfacher ist es sogar, das ganz pure Android. Der Open Source, genau, der Open Source Kern von Android, da stecken noch nicht mal die Google Apps mit drin. Das musst du nämlich als Hersteller auch nochmal extra lizenzieren. Okay. Und es gibt zum Beispiel Custom ROMs, oft ist es bei Synology immer so, dass da eben diese Google Apps gar nicht erst dabei sind. Das heißt, das ist der einfachste Weg, um wirklich ein komplett Google-freies
Android-Gerät zu
haben. Hau den CyanogenMod drauf, wo die Google-Apps nicht drauf sind. Die kann man später immer noch installieren, wenn man möchte. Das ist der sauberste Weg. Aber das ist auch ein sehr aufwendiger.
Hat ja auch viele Nachteile. Ne? Also genau. Die Garantie geht ja verloren und es ist auch nicht ganz einfach.
Ja, und ja, im Prinzip musst du halt nochmal wirklich an die Kernsoftware deines Geräts ran. Der einfache Weg, aber da kommst du halt nicht hundertprozentig an alle Sachen ran, aber an die wichtigsten ist halt wirklich zu sagen, ich benutze kein Google-Konto oder ich reduziere die Google-Dienste. Ne? Was du ja auch machen kannst, ist, du benutzt ein Google-Konto zum Apps kaufen. Aber was ich zum Beispiel wirklich empfehlenswert halte und selber auch mache, ist, ich benutze kein Gmail, weil Google guckt halt die Mails durch, macht da personenbezogene Werbung und so. Ich benutze halt meinen eigenen Mail-Server und lasse den auf meinem Android-Gerät drauf laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt super viele coole Mail-Apps, haben wir auch im Schwerpunkt.
Also das wäre schon mal einer der ersten Schritte, dass man einen anderen Mail-Anbieter braucht und dementsprechend dann natürlich auch einen anderen Mail-Client.
Genau. Ne? Das zweite ist Kalenderkontakte. Ich würde meine Kontakte nicht bei Google speichern und auch wenn du zum Beispiel Business-Kontakte hast, ist das auch ein bisschen grenzwertig.
Die liegen halt in den USA.
Weil die dann in den USA auf dem Cloud-Server von Google liegen. Mhm. Ist aber auch überhaupt kein Problem. Du kannst bei Android sehr einfach eben auch andere Cloud-Dienste. Ich habe zum Beispiel per OwnCloud meine Kalender und meine Kontakte gespeichert.
Kann man die auch offline speichern? Einfach? Ohne, dass die synchronisiert werden im Internet?
Auch das geht bei den Android-Telefonen. Da ist es allerdings so, dass das Standard-Android von Google, das zum Beispiel auf Nexus-Geräten drauf ist, so einen lokalen Account gar nicht mehr anbieten eigentlich.
Okay. Das heißt, früher war das mal so.
Genau, früher war das so und auch bei den meisten, wenn du ein Samsung-Gerät hast oder so, ist es auch auf jeden Fall möglich. Bei den Google-Geräten und auch bei manchen anderen geht es manchmal nicht. Dann kannst du aber wiederum Apps installieren, die das wieder können. Die machen dann quasi ein Cloud-Konto, richten die auf dem Handy ein, synchronisieren aber gar nicht. Das heißt, du speicherst das dann auf diesem Konto.
Das ist quasi gefaked.
Ja, das ist einfach, klingt sich da ein und so, aber da gibt es gar keinen Synchronisationsdienst.
Okay.
Das kannst du natürlich übrigens auch machen. Du kannst natürlich auch den Google-Dienst benutzen, aber von Anfang an einstellen, dass er nicht synchronisiert. Aber das passiert so schnell, dass du dann doch wieder drauf drückst oder irgendwas oder dass du es rausnimmst und dann sind auf einmal alle Konten, alle Daten
und
weg, weil
so
du.
Also ich meine, wenn das ganze System von Google ist und ich nur diese ganzen Schalter dann umlege, dass er nicht synchronisieren soll, kann man dann wirklich so sicher sein, dass er dann nichts anderes im Hintergrund irgendwie rausschickt oder so? Also
nee, also er schickt, also auch dann schickt er wirklich, also schickt er ständig Daten zu Google.
Okay.
Das ist so, wir hatten auch mal einen sehr großen, ausführlichen Artikel dazu, wo wir das auch wirklich uns mal genau angeguckt haben. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal bei Uplink drüber gesprochen.
Das heißt, es ist keine Versicherung, wenn ich sage, also wenn ich einen neuen Account einrichte und sage, ich nehme jetzt mal die ganzen Schalter weg, dann bin ich sicher.
Also du musst schon klar sein, dass wenn du ein Google-Konto drauf hast, dass gewisse Daten halt schon fließen. Du musst zum Beispiel, wenn du bei Google WLAN zur Smartphone-Ortung auch mit benutzt. Du kannst ja GPS, aber auch WLAN quasi so zur groben Standorterkennung benutzen und da werden anonymisiert Daten zu Google hochgeladen. Das haben wir uns auch angeguckt, das ist schon natürlich irgendwie anonymisiert, aber trotzdem ist es so, dass man sich bewusst sein muss, dass gewisse Daten halt dann einfach zu Google fließen, die irgendwie schon aggregiert werden können und wenn man halt Google nicht traut, dann ist es halt trotzdem so, dass natürlich da irgendwo die Daten dort zusammenkommen. Aber man kann eben viel einschränken. Und ich finde allein schon Mails, Kontakte, Kalender nicht zu machen, ist schon mal ein erster Schritt, den
also
eigentlich jeder machen kann.
Diese Punkte, die klangen ja jetzt auch recht plausibel und einfach nachvollziehbar. Wo ich es mir schwerer vorstelle, ist bei den App-Stores.
Ja.
Also es gibt ja nicht viele Alternativen, oder?
Nee, also das stimmt, wenn du dich entscheidest, kein Google-Konto auf deinem Handy zu benutzen. Und ich kenne auch Leute, die das machen, auch hier in der Redaktion.
Ja.
Dann wird es knapp, weil dann einfach gibt's nicht mehr so. Es gibt kaum noch Apps, die du außerhalb des Play Stores herunterladen kannst, aber es gibt
also
sie.
Also als APK-Datei dann.
Genau, also dann musst du halt in den Einstellungen das entsprechend einstellen, dass du halt Apps auch aus unbekannten Quellen installieren kannst, was bei Android halt geht, ne? Was bei anderen Betriebssystemen halt dann auch nicht geht, aber bei Android geht das. Das musst du halt machen und dann kannst du diese Installationspakete auch aus anderen Quellen laden. Mhm. Das größte Angebot, Konkurrenzangebot ist der Amazon Store, Amazon Underground,
wo man dann beim nächsten großen
Konzern, wo man aber bei Amazon auch seine ganzen Daten liegen lässt. Mhm. Aber es gibt auch so ein paar ganz coole Alternativen. Wir haben zum Beispiel auch viel über den über F-Droid geredet, danke. Wo wir auch uns mal angeguckt haben, welche Apps da so gibt. Mhm. Und das Coole an so einem alternativen Store ist, dass er halt wie der Google Store sich auch um Updates kümmert. Weil das Problem ist, wenn du so eine APK einfach vom Hersteller runterlädst, dann kann es sein, dass der gar nicht mitkriegt, wenn Updates kommen. Das kannst du machen per App, also zum Beispiel Threema kriegt das auch hin, ohne dass du irgendwo installierst.
Die haben so ein internes Update.
Genau, die haben so ein, ne, aber zum Beispiel bei F-Droid, die handeln das halt auch. Und dann kriegst du halt auch mit, wenn Updates kommen. Und da kriegst du halt schon, da kriegst du Offline-Kartendienste, du kriegst einen Mailer, du kriegst
WhatsApp, Facebook.
Nee, WhatsApp, Facebook kriegst du nicht.
Aber alles Software.
Du kriegst Telegram und Threema kriegst du eben über die Webseite von denen. Es gibt auch noch einen anderen Weg, du kannst solche APKs auch aus dem Google Play Store über den Rechner herunterladen. Da gibt es so Tools, eins heißt zum Beispiel Raccoon, das ist so eine Open-Source-Software. Okay. Da brauchst du dann auch wieder einen Play Store-Account. Kannst den aber auf deinem Rechner irgendeinen Fake-Account machen, lädst sie dann da auf deinem PC und dann auf dein Handy, dann hat dein Handy auch keinen Kontakt mit Google. Ist aber natürlich super umständlich und du kriegst die Updates nicht. Aber
wie sieht es da aus mit so Malware? Also, weil normalerweise, wenn uns jemand fragt, brauche ich irgendwie einen Virenscanner oder so auf dem Handy, sagen wir normalerweise nein, aber du darfst dann auch nur die Apps aus den offiziellen Play Stores runterladen. Ja. Wie ist das dann bei den Läden?
Ja, also bei F-Droid, ich meine, die haben nur Open-Source-Software drin, das heißt, du kannst dir im Prinzip es auch angucken.
Das stimmt, keine Malware, ist alles freie Software.
Nein, aber zumindest ist da schon realistisch, dass man halt man kann reingucken und man kann es sehen und trotzdem ist natürlich klar, ist da eine Vertrauenssache. Und bei den APKs runterladen, da kann ich eigentlich nur wirklich empfehlen, dass auf keinen Fall von irgendwelchen Webseiten, also guckt, geht nicht auf Google und sucht nach Facebook APK, weil dann kommst du halt auch auf Seiten, die eventuell Mehrwert da reinpacken. Mhm. Aber zum Beispiel dieses, was ich erwähnt habe, dieses Raccoon, dieser Downloader, da lädst du halt direkt bei Google runter und das ist halt auch eine Open-Source-Software, das heißt, man kann halt auch...
Ach, der zieht sich das quasi aus dem Play Store und gibt es dann an nicht weiter.
Genau. Und deswegen brauchst du aber auch einen Google-Account trotzdem. Aber du kannst den halt auf dem Rechner nur und du kannst den irgendeinen Fake-Name und gut ist.
Okay.
Super umständlich,
das heißt,
aber es geht
dein Google-Account, mit dem du die App runterlädst, ist dann wiederum nicht mit dem Handy verknüpft.
Genau.
Guter Trick ist natürlich auch, wenn du aus Drittquellen installierst, wenn du fertig bist, irgendwas zu installieren, diesen Toggle wieder anmachen, also quasi das Drittquellen wieder ausstellen, dann... Ja. Können dir keine Webseiten
unbekannte
irgendwie.
Quellen.
Ja. Quellen. Genau, das ist auch ganz wichtig, dass du damit nichts nachgeladen werden kann oder über Webseiten.
Weil sonst hast du halt das Problem, du surfst irgendwo rum, gehst auf eine Webseite, dann kriegst ein Pop-up, klickst auf den falschen Button, zack, kriegst eine APK.
Ja. Also man kriegt das schon trotzdem so ein bisschen mit, aber ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt auch Geräte, wie zum Beispiel bei den aktuellen Samsung-Geräten, das ist glaube ich so, wenn du da aus unbekannten Quellen lädst, dann sagt er gleich, soll man das nur einmalig freischalten, bis du deine App installiert hast und dann machen wir es sofort wieder aus? Oder willst du es wirklich, ne, das ist eigentlich die beste Lösung, weil dann kann es ja gar nicht passieren, dass du es aus Versehen anlässt. Ja. Also insgesamt, diesen kleinen Schritt, ein paar Sachen zu reduzieren, Kontakte, Kalender, Mail, aber vielleicht auch deine Musik da nicht zu holen und so weiter und so fort, das geht eigentlich relativ easy und das sollte man sich wirklich überlegen, dass halt nicht alle deine Daten irgendwie bei einem Anbieter in den USA liegen.
Das heißt, selbst wenn ich jemand bin, der sagt, ich möchte nicht auf den Play Store verzichten, ich habe meine E-Mails immer noch dort, dann sind es trotzdem diese ganzen Neben-Apps, wo ich vielleicht doch mal drüber nachdenken könnte, ohne große Einschränkungen.
Und die größeren Schritte gehen auch, das habe ich auch hier beschrieben, aber es wird dann halt auch immer schwieriger und anstrengender. Aber also es gibt zum Beispiel Johnny, ein Kollege von mir oder auch meine Freundin oder so, die benutzen ein Handy ohne Google, sind vollkommen happy damit, aber du musst halt mit einer kleineren Anzahl von Apps dann zum Beispiel leben.
Also ein Komfortproblem eigentlich.
Ja. Ein letztes noch zu dem Thema, in dem Artikel haben wir auch nicht nur über Android ohne Google geredet, sondern auch über Android ohne die Hersteller-Apps. Weil das ist natürlich auch immer so ein Thema, hatten wir auch letztens,
das gleiche Problem,
dass du halt einen Haufen Hersteller-Apps vorinstalliert hast, auf die du vielleicht auch keinen Bock hast. Ne?
Ja. Gerade bei Samsung, LG.
Genau, Sony, das Thema hatten wir ja vor drei Sendungen oder so.
Ja.
Wie ist das? Also es gibt ja auch oft, wenn man jetzt ein Vertragssmartphone holt, dass dann irgendwie vom Mobilfunkbetreiber irgendwelche Apps dabei sind, wo man auch nicht weiß, was die tun oder auch Lücken haben können einfach.
Wahrscheinlich das Gleiche wie für die Hersteller-Apps, oder?
Du kannst inzwischen, und du kannst inzwischen erfreulicherweise häufig diese Apps deaktivieren bei Android in den Einstellungen. Das ist so ein bisschen versteckt.
Manche sogar Apps. Deinstallieren.
Genau, manche so deinstallieren und manche deaktivieren. Wenn das gar nicht geht, dann muss man das Handy routen. Das geht leider nicht anders. Da gibt es schon so ein paar leider Dienste, wo es halt nicht geht, aber das meiste bei Samsung, Sony und so, wo ich jetzt immer geguckt habe, kannst du in der Regel deaktivieren. Worauf man auf jeden Fall achten muss, ist, wenn man das Gerät nochmal zurücksetzt und also quasi irgendwie komplett neu zurücksetzt, dann sind die Apps dann in der Regel auch wieder da. Ja. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du ein Handy einrichtest, auch darauf dann wieder achten.
Macht man normalerweise auch nicht so oft. Mhm.
Nee, klar, also außer du bist Smartphone-Tester bei der CT, aber aber es kommt ja schon mal vor oder du hast irgendwie ein Problem und irgendwie das Handy bleibt hängen oder so und dann machst du es halt doch mal. Da muss man halt dran denken, dass die dann halt auch wieder da sind.
Aber ich glaube, der Aufwand lohnt sich, auch allein, weil man ein bisschen Speicherplatz bekommt.
Zumindest sollte man sich halt überlegen, wie weit man gehen will, aber die einzelnen Schritte lohnen sich, ja.
Okay. Ja gut, also viele andere Tipps und zu vielen anderen Themen. Diebstahlschutz habe ich jetzt auch noch gesehen, habe ich ja geschrieben.
Ja, hast du selber geschrieben.
Und einfach, ich glaube, das ist so ein Artikel, den man einmal von vorne bis hinten durchgeht mit seinem Android-Smartphone und definitiv einen Vorteil dadurch hat.
Alternative Launcher haben wir vorgestellt auch noch. Wie gesagt, Android ausreizen mit Batterie, irgendwie Knöpfe anders, LED anders belegen.
Weiß man, was kaputt ist auch. Ne?
Genau, das war auch, mein Beispiel war, dass ich im Urlaub irgendwie der Touchscreen zum Teil ausgefallen ist und ich mit einer App dann durchdrehen und so, also dann, dass man das halt doch noch hingekriegt hat. Ja. Solche Sachen sind da mit drin. Also es sind, glaube ich, ganz interessante Tipps, die einem einfach da weiterhelfen.
Ja, gut. Christian, du hast uns Hardware mitgebracht.
Genau, soll ich?
Es war eigentlich keine tragbare, aber du hast es trotzdem mitgebracht.
Ja.
Wir sprechen von All-in-One-PCs. Vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz abreißen,
was ist denn All-in-One-PC? Genau, ich habe mal einen All-in-One-PC gemacht. Jetzt ist hier leider gerade der Bildschirmschoner da.
Den wahrscheinlich bekanntesten All-in-One-PC.
Genau, jetzt ist leider auch noch der gesperrt, aber okay.
Wie könntest du mal
das Passwort eingibst?
Ist es das?
Das Passwort nach einer 1 hinten dran.
Ja, also das ist
genau.
Ich
fange jetzt mal genau.
Was macht den aus?
Genau, All-in-One-PCs erstmal allgemein kennen vielleicht einige schon. Ein bestes Beispiel ist der iMac. Mhm. Sprich, der Rechner steckt im Monitor drin, hat den Vorteil, ist schlank, ist schicker, nimmt weniger Platz weg und man hat
also vielleicht drehst du den nochmal, wenn man sieht, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat.
Genau, von der Seite mal ein bisschen.
Das ist eigentlich nicht größer als ein normaler Bildschirm einfach, ne?
Genau, das ist im Prinzip der Bildschirm, der Rechner steckt hinten mit dran und man spart sich eine Menge Kabel. Und wenn man dann noch eine drahtlose Maus oder Tastatur verwendet, dann
ist das ziemlich aufgeräumt auf dem
Schreibtisch. Hat man einen aufgeräumten Schreibtisch, genau. Und ist es ergonomischer als ein Notebook, weil da ist ja meistens das Display unten, ne? Wenn man am Tisch sitzt, muss man die ganze Zeit nach unten schauen und man kann die Tastatur nicht vom Display trennen. Mhm. Deshalb ist das eigentlich die ergonomischere Variante, wenn man jetzt seinen Rechner nicht mitnehmen will.
Ist auch um einiges größer, ne? Also man
ist größeres Display, genau. Und und das sind jetzt ist quasi der neue, im Herbst vorgestellt worden. 21,5 Zoller mit 4K-Display und die haben das nochmal noch schicker gemacht. Also das Display hat jetzt noch einen größeren Farbraum.
Sagst du welches Gerät für den Zuhörer?
Der Apple iMac, ja.
Ah ja.
Von Apple.
Man könnte das Herstellerlogo, glaube ich, hier unten entdecken. Ja. So,
Es hören ja auch immer viele Leute zu, deswegen
müssen wir manchmal ein bisschen aufpassen. Ja, genau.
Sollen wir Apple nochmal buchstabieren?
Genau. Hat jetzt noch einen größeren Farbraum, DCI P3, ist also größer als sRGB und da sieht halt vor allem das Rot und
Grün. Geht das so in Richtung Adobe RGB?
Genau, das ist ähnlich groß wie Adobe RGB, ein bisschen anders, es liegt ein bisschen anders in diesem Farbdreieck.
Also für alle, die sich nicht auskennen, ist es einfach ein verdammt guter Bildschirm.
Genau, also das Display, also wenn man das einschaltet und da drauf schaut, das ist vor allem bei den 21,5 Zoll, das ist ja relativ klein für den heutigen Monitor. Mhm. Ne? Man hat ja heute so eher so 24, 27 Zoll in der Drehe. Hat 218 dpi, also das ist ungefähr doppelt so hoch, wie man es von üblichen Monitoren kennt. Die haben ja so um die 100 dpi. Ja, und dann gibt es noch, den hatten wir auch noch im Test, den 27 Zoller. Oder
okay, die große Version, ja.
Genau, da ist dann ein 5K-Display. Also das hat dann doppelte Auflösung.
Ja, braucht man unbedingt.
Und das ist dann auch, ich will es nicht mehr missen. Also ich habe mir privat auch einen 4K-Monitor geholt und seitdem ich den habe, wenn ich auf normale Monitore gucke, dann sehe ich da
Klötzchen. Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, und ja.
okay.
Genau. Ja, und gerade
ich meinte auch eher den Sprung gerade zwischen 4K und 5K. Also.
Ne, der ist dann relativ gering wieder. Ja. Ja, also die Pixeldichte ist ja gleich, ne? Weil die Fläche größer ist, hat man dann einfach nur mehr Pixel, aber das ist dann auflösungstechnisch
gleich. Aber gerade wenn du was mit Fotos oder so machst, ist halt der große Farbraum und die hohe Auflösung, das ist einfach super.
Stimmt. Also ich habe ein MacBook Pro und ich will auch nicht mehr darauf verzichten, muss ich zugeben. Auch wenn Windows damit nicht allzu gut umgehen
kann. Genau, das ist der Vorteil, muss ich sagen. Ich kenne ja auch Windows zu Hause, Windows 10. Da ist das schon viel besser geworden als bei früheren Windows-Versionen. Ja. Aber bei OS X ist diese Skalierung der Inhalte auf das Hochauflösende noch deutlich besser gelöst. Also da erwarte ich dann, dass dann das auch bei Microsoft mal noch ein bisschen.
Nun, Schluss mit dem Lobgesang.
Genau.
Es ist ja ein sehr spezielles Gerät. Auch muss man auch dazu sagen, dass jetzt erstmal macOS drauf. Mit ein bisschen Aufwand kriegt man auch Windows.
Nein, so viel ist das gar nicht mehr. Also es gibt ja diese Bootcamp-Treiber und das.
Aber man muss zumindest einmal kurz irgendwo in den Forum reingucken oder sowas.
Und die Anleitung ist eigentlich selbsterklärend. Also da gibt's.
Es ist immerhin sehr teuer. Zurück.
Es ist verdammt einfach, Windows draufzukriegen.
Das muss ich sagen. Also es ist nicht mehr wie früher, wo man dann noch große Fallstricke hat.
Aber es ist kein ordentlicher PC erstmal.
Doch.
Aber teuer, sehr teuer.
Die Tastatur hat keine Windows-Taste.
Genau, die Tastatur hat keine
Windows-Taste. Wie läuft da so Linux drauf?
Das probieren wir nicht aus. Nein.
Worauf ich hinaus wollte, war nämlich auf eine Überleitung.
Ihr habt noch ein Gerät gebaut. Du musst einfach nur auf den Preis abzielen, weil das Gerät, so wie es hier steht, kostet, glaube ich, genau 1700 Euro. Und das ist ja für einen PC schon eine mächtige Stange Geld. Ja. Günstiger geht es.
Fast.
Mit Plan B.
Zwei Oculus.
Wir haben da schon mal was vorbereitet.
1,7 Thermomixel.
Genau, wenn man sich einen All-in-One-PC selbst baut.
Sieht auch ähnlich sexy aus.
Sieht jetzt nicht ganz so sexy aus. Ich habe jetzt als Beispiel mal einen kleinen Monitor genommen, genau.
Genau, nur kurz für die Zuhörer, es ist ein mittelschicker LG-Monitor, aber mit einer schwarzen Kiste dahinter, die man nicht sehen würde, wenn man jetzt nicht von hinten auf dem Bildschirm.
Von der Seite sieht es ein bisschen aus, als wäre es in der Sowjetunion entwickelt.
Ja. Nein, und zwar, um das mal abzuheben, also 4K-Monitore gibt es ja jetzt schon für 350, 400 Euro, die besseren 27 Zöller für 500 mit IPS-Display. Ja. Und um da nicht eben eine große Kiste hinzustellen, weil man jetzt zum Beispiel nicht spielen will und keine Grafikkarte braucht, kann man jetzt einen Mini-PC kaufen. Also die modernen hier, das ist jetzt von Shuttle, das ist jetzt eher so ein Industriegerät. Es gibt aber auch die Intel Nux und noch andere.
Also das ist jetzt einfach nur
ein Mini-Rechner, so wie ein Mac Mini von der Größe oder so. Ja, so 3 cm hoch und so ungefähr 1,5 Liter oder so. Also das
passt unauffällig hinter den Bildschirmen.
Genau. Und diese Mini-PCs haben halt zwei Dinge, die sie dafür prädestinieren. Zum einen die Onboard-Grafik von den modernen Prozessoren ist halt so gut, dass zum Beispiel das Gerät 3 4K-Monitore ansteuern kann.
Also eine Grafikkarte würde da jetzt nicht reinpassen.
Genau, deshalb die Onboard-Grafik können halt auch mit hochauflösenden Monitoren umgehen. Der kann sogar 5K-Monitore, weil der 2 Displayport-Anschlüsse hat.
Ich kann mir auch nochmal die Anschlüsse
zeigen. Ja, die sind...
Gib den nochmal.
Ja, genau, gib ihn doch hier dann.
Genau.
Dann haben wir auch mal die Detailkamera benutzt heute.
Genau.
Okay, also es ist eigentlich ein vollwertiger
Büro-PC. Das ist jetzt ein Barebone. Da hat man sogar den Vorteil, man kann selber einen Prozessor reinbauen, ganz normalen LGA1151, kann da SO-DIMMs, RAM reintun, so 16 GB ohne Probleme.
SSD.
Sogar 2 Stück, also eine M2 und eine SATA.
Also man kann eigentlich alle grundsätzlichen Bauteile austauschen, was ja bei den Macs eigentlich nicht möglich ist.
Genau, da wird es schwer reinzukommen. Und vor allem bei dem 21 Zoll iMac ist sogar Prozessor und RAM aufgelötet. Da kommt man gar nicht rein. Bei dem größeren kann man zumindest noch den RAM tauschen.
Mit Garantieverlust?
Nö, das ist eine Klappe. Kann man einfach ohne Probleme kommt man ran. Aber zum Beispiel ein SSD und Festplatte und so weiter kommt man nicht ohne weiteres ran. Das ist der Vorteil davon und es ist günstig. Also wenn man jetzt einen typischen 4K-Monitor für 500 Euro nimmt und das Gerät, das kostet hier glaube ich so um die
290 Euro,
immer noch ein bisschen RAM, SSD, ist man so ungefähr bei Betriebssystem ist man dann, also mit Windows-Lizenz, ist man so ungefähr bei 550 Euro und da kommt man zusammen so auf ungefähr 1000 Euro als Preis für das Paket. Und
da kann man eigentlich die ganze Familie ausstatten mit den Geräten für den Preis von einem iMac. Je nachdem, wie groß die Familie ist.
Genau. Kommt halt drauf an. Also wenn man natürlich keine 4K-Auflösung will, kann man natürlich auch mal einfach einen preiswerten Monitor nehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja erstmal mit dem Rechner anfangen und dann dein normales Display und dann irgendwann nochmal upgraden auf 4K. Genau.
Also der Vorteil von dem Mini-PC ist halt, dass er sich halt auch mit jedem beliebigen Monitor nutzen lässt. Also wenn jetzt irgendwie der Rechner veraltet, dann hat man halt nicht einen All-in-One-PC rumstehen, den man nicht mehr nutzen kann sinnvoll, sondern kann halt beliebig beides getrennt verwenden. Und um mal auf den Knackpunkt zu kommen, das klappt deswegen. Ja. Das normalerweise denkt man, wie kann man den PC da hinten dran schrauben?
Ich wollte gerade fragen, genau. Also, weil normalerweise so ein Mini-PC an den Bildschirm anschließen, das ist ja,
das nicht ist so ja richtig kein was Ding.
Neues. Aber ihr habt den jetzt unauffällig dahinter hängen, sodass man wirklich ein Gerät hat, was ziemlich, schick aussehen kann.
Also von vorne, wenn man jetzt einfach auf dem Arbeitsplatz hat, man relativ viel Platz. Und das liegt daran,
der da hinten dran?
Genau.
Gaffertape.
Nein. Es gibt eine schickere Lösung und zwar, die Monitore haben, also nicht alle, aber viele haben sogenannte VESA-Halterung, VESA-Mount. Das ist ein festgelegter Standard, das sind so meistens
bestimmte Bohrungen,
100 mal 100 Millimeter und damit ist eigentlich dazu gedacht, Monitore an eine Wand zu schrauben oder an solche Schwenkarme. Und für viele Mini-PCs gibt es einfach mitgelieferten Halteblech, ebenfalls im VESA-Mount. Und dann kann man einfach das dahinter schrauben. Manche Monitore, die haben das so, dass der Standfuß per VESA-Mount dran ist. Und dann kann man ja nicht den Mini-PC da rein dazwischen schrauben. Dafür gibt es aber auch wieder Adapterbleche, habe ich ja auch vorgestellt. Kostet so 20 Euro. Und damit kann man das quasi daneben den Mini-PC setzen.
Okay.
Und,
also preiswerte Lösungen zur Montage auf alle Fälle. Beim vielen ist es dabei schon. Und zum selber montieren.
Genau, und preiswert.
Wobei ich auch schon mal ein Raspi mit Gaffertape an so Display geklebt habe.
Das ist die Quick-and-Dirty-Lösung.
Aber der hat natürlich nicht so viel Power wie der.
Genau, das ist hier ein richtiger Skylake Quad-Core, 65 Watt.
Leise?
Ja, also ist im Idle ist es angenehm. Also das ist grundsätzlich, also diese All-in-One-PCs und diese Mini-PCs sind jetzt nichts für dauerhaftes Rendering oder so. Also Dauerlast
halt auch nicht.
Genau, das ist die sind einfach auf geringe Größe optimiert, auch Design und da spielen halt andere Faktoren, aber bei üblicher Belastung sind sie eigentlich nicht.
Diese typischen Anwendungen halt, ne? Surfen, Video gucken.
Genau, also auch für Bildbearbeitung und so weiter reicht das auch, aber ich würde jetzt nicht, dass irgendwie, wenn ich weiß, dass ich jeden Tag irgendwie ein 4K-Video umcodieren muss von anderthalb Stunden Länge, dann würde ich dafür mir nicht so ein Gerät holen. Dann würde ich dann doch eher Richtung größeren Tower holen und einen leiseren, größeren Kühler reinbauen.
Ja, okay, ja, aber so einfach als Terminal.
Genau, schöne, also als Büro-PC ist es ideal.
Und wie war das jetzt mit diesen Blechen? Die sind zum Teil mitgeliefert, kann ich aber also vielleicht auch als Zubehör dann kaufen.
Also für die Mini-PCs liegt es oft bei, einfach. Jetzt gar nicht aus dem Sinne hin an Monitor schrauben, sondern es gibt in vielen Firmen, dass die unter die Schreibtischplatte schrauben oder an die Wand oder wo auch immer. Ich habe das schon
oder hinter den Schreibtisch oder sowas.
Irgendwo alles, immer, das ist halt der Vorteil. Es gibt auch Kombilösungen, es gibt da irgendwelche Schwenkarme für Büro, wo halt wirklich schon zwei VESA-Mount-Plätze nebeneinander sind, wo ein der Monitor kommt, dann anderen der Rechner.
Also halt auch wirklich was für Ästheten. Ne? Also gerade bei den Macs ist ja immer das Schöne, dass du halt keine Kabel rumliegen hast und dass es irgendwie schick aussieht, was da halt auch genauso möglich ist. Ne? Kannst alles verstecken. Ja, schöne Lösung. Wie gesagt, im Detail nochmal beschrieben, wer es ganz genau sehen will. Habt ihr auch noch ein paar Tipps halt, was man für Hardware nimmt und so weiter.
Genau.
Also wer es als Anleitung haben möchte, findet da auf jeden Fall genug Tipps.
Genau, da muss ich doch noch einen Kritikpunkt äußern. Oh, Apple hat ja auch noch eine neue Maus mitgeliefert.
Ach so.
Genau, die ist jetzt drahtlos. Das Problem ist, wenn man die aufladen will, per Lightning, in dem Moment, wo ich die dran stecke und am PC habe, wird die abgemeldet und ich kann sie auch nur laden, wenn sie verkehrt herum auf dem Tisch liegt. Also das finde ich irgendwie, das ist designtechnisch nicht durchdacht, weil die Tastatur kann ich nämlich einfach weiterverwenden, wenn ich sie auflade, wenn ich das dran stecke. Ja. Vielleicht Version 3 dann.
Das sieht so aus wie lebenserhaltende Maus.
Genau, das sieht so wie, ist gestorben jetzt.
Okay, ja, blöde Idee.
Da irgendwie. Im Test dieser Maus übrigens auch als kurz vorgestellt nochmal im Heft drin.
Du hältst die Maus einfach falsch.
Ja. Also da, hat irgendwie Johnny Ive
offensichtlich. Ja, genau.
Schade. Aber gut, man kann ja auch eine andere anschließen zum Glück.
Genau, oder man nennt das Trackpad da, das Magic Pad. Wenn man jetzt kein Mausfreund ist.
Darüber reden wir dann mal, wenn es neue iMacs gibt. Fabian, du hast auch mit Hardware gebastelt.
Ja, und du kannst dir für 1700 Euro so einen coolen All-in-One-PC kaufen.
Oder
du kannst dir so einen Stuhl in die Wohnung stellen und dann kannst du dir einen richtig geilen Gaming-Simulator bauen.
Okay. Also wir zeigen den jetzt mal auf dem Bild, weil wir haben das Problem, dass wir den hier nicht rüberbekommen haben, beziehungsweise irgendwie vernünftig in die Kamera.
Weil er groß ist.
Ihr müsst es uns jetzt einfach glauben.
Wir haben auch noch ein Video nachher, da können wir noch was von einspielen. Wir haben auch mal nur das Lenkrad abgebaut. Also Kollege Martin Fischer und ich haben uns gedacht, wir fahren so gerne Dirt Rally und wir wollen das mal richtig, richtig cool machen.
Also dieses relativ realistische Rennspiel.
Genau, Rally-Rennspiel. Ja. Und wir haben dann so einen Stuhl bestellt. Das ist halt eigentlich quasi so ein bisschen wie ein Rennsitz aus dem Auto. Sogar,
so ein Schalensitz.
Genau, sogar verstellbar. Also je nachdem, wie groß du bist, kannst du den vor- und zurückschieben, wie im Auto.
Ja.
Also du gehst einfach so unter den Sitz, ziehst so ein so einen Hebel und fährst vor zurück. Haben uns einen,
aber der steht auf so einem Gestell.
Der steht auf so einem richtigen Stahlgestell. Ja. Hat halt auch vorne, also der ist der Sitz. Mhm. Und dann vorne ist halt eine Halterung für ein Lenkrad. Da kannst du einen Bildschirm dran machen, wenn du willst, und halt unten Pedale. Und wir haben halt ein passendes Lenkrad, eins von Logitech, mit Pedalen, die wir dran geschraubt haben. Mhm. Wir haben gesagt, wir nehmen...
Die sind dann auch so angeschrägt, ne?
Genau, wenn du da drauf sitzt, ist es wie im Auto, also es ist richtig cool. Und wir haben uns dann noch halt überlegt, also kannst halt, das Ding hat auch einen VESA-Mount, da kannst du halt auch einen Monitor dran schrauben. Wir haben gedacht, wir machen es ein bisschen cooler und nehmen drei. Mhm. Wir haben nicht ganz so große genommen, aber welche, also wir haben darauf geachtet, dass die einen sehr dünnen Rahmen haben.
Damit die dann nebeneinander
das Bild zeigen können. Und dann haben wir einen in der Mitte, da guckst du halt die ganze Zeit drauf und mit den beiden anderen, die sind so angeschrägt dann da so daneben und dann siehst du so ein bisschen peripher. Das Ganze ist richtig cool, also das ist schon fast wie in einem Auto sitzen. Also wir haben, es gibt halt noch Leute, wir hatten zum Beispiel einen Leser, mit dem wir auch hin und her gemailt haben, der sich so ein Teil mit Force Feedback selber gebaut hat.
So richtig Hydraulik,
genau,
oder so.
Wo sich der Sitz dann bewegt, das ist dann noch ein bisschen mehr Overkill. Da hast du, also der Vorteil hierbei ist, das Force Feedback in dem Lenkrad und in den Pedalen, das ist halt sehr gut unterstützt. Ne? Mhm. Du schließt es an und Dirt Rally erkennt das direkt.
Ja.
Das Lenkrad ist eigentlich sehr cool, das hat eine sehr hohe, also sehr viel Umdrehung, das ist fast wie in einem richtigen Sportwagen.
Mhm. Was ist das dann, 720 Grad oder so?
Oh Gott, keine Ahnung. Es sind 2,5 komplette Umdrehungen. Und das Force Feedback ist ziemlich heftig. Also da ist richtig bei Dirt Rally, wenn du da über den Asphalt fährst, dann beansprucht das richtig.
Ist das Feeling denn jetzt so anders, als wenn ich am Schreibtisch mein Lenkrad anbringe und einfach so zocke?
Ja, also das große Problem, was viele haben, also was ich zu Hause habe und viele andere Leute auch, dass du meistens keinen Schreibtisch hast, wo du sowas vernünftig anbringen kannst.
Also zumal, wenn man vom PC spricht vielleicht noch, aber wenn man von der Konsole spricht, spätestens im Wohnzimmer hat man normalerweise nicht so einen Tisch, der so hoch ist.
Genau, aber selbst bei deinem normalen Schreibtisch. Also wir haben das an dem, das ist ein Stahlgestell bei diesem Stuhl, das ist richtig massiv, da haben wir das festgeschraubt, dann bewegt sich das halt nicht. Mhm. Wenn du das hier, könntest es an deinem Schreibtisch festschrauben, wenn du Löcher in deinen Schreibtisch bauen willst. Also ich zu Hause, ich habe einen Glasschreibtisch, da geht das gar nicht. Also du kannst das halt zwar hier mit so, hat so Halterungen, da kannst du das so festmachen, aber es rutscht halt hin und her und es ist nicht wirklich gut. Also es ist schon ein echt besseres Gefühl. Mhm. Es ist so anders, dass ich mich erstmal wirklich nochmal üben musste, um vernünftige Rundenzeiten daraus zu fahren.
Und in diesem Schreinsitz, da kann man auch mal ein paar Stunden sitzen.
Der ist richtig bequem.
Der ist richtig angenehm.
Der
genau,
das
ist besser als mein Autositz, obwohl ich auch einen Sportwagen fahre.
muss ich sagen, also das Ding ist nicht ganz teuer, also nicht ganz billig. Also
ja, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, weil du meintest jetzt 1700 Euro. Was ist da jetzt mit drin?
Das ist der Sitz, der kostet 420.
Also wir sprechen ja jetzt auch nicht nur von exakt dieser Konstruktion, den Marken, die ihr jetzt habt, denn da gibt es ja mehrere Anbieter, es gibt verschiedene Lenkräder etc.
Genau, also das Lenkrad, das wir uns ausgesucht haben mit den Pedalen, kostet 330.
Ja.
Der Sitz kostet 420 plus noch, also man kann verschiedene Sachen anbauen. Also du könntest zum Beispiel auch noch eine Handschaltung dran bauen, da gibt es dann Adapter für. Wir haben,
das sind dann so irgendwelche Hebel noch dran.
Genau, so Arme. Wir haben zum Beispiel einen dran gebaut, wo du eine Tastatur drauf machen kannst. Das ist, du willst ja nebenbei vielleicht ein bisschen chatten oder so mal.
Ja, oder irgendwas im Menüpunkt.
Darfst du aber nicht während des Fahrens.
Ja,
aber nicht einfach eine Tastatur bedienen.
Na doch schon, beim Rallye-Auto ist ja keine Verkehrsregeln, das ist schon okay. Sehr teuer sind, also wir haben drei richtig gute Displays von ISO genommen, die kosten 900 Euro zusammen.
Zusammen aber.
Ja gut. Was natürlich für...
Ja, ich meine, so ein großer Fernseher kostet auch 1000 Euro.
Ja, also oder wir haben dann, wenn du, also das ist jetzt alles ohne den Rechner, ne? Also wir haben jetzt auf Basis des, wir hatten ja, ihr hattet ja so Rechner gebaut im letzten Jahr, auf Basis des höchsten haben wir dann noch einen Gaming-Rechner gebaut, also wir haben noch eine heftigere Grafikkarte reingeschmissen.
Du brauchst ja auch eine ganze Menge Rechenpower wegen der verschiedenen Displays,
genau, also
wegen der Auflösung.
Genau, du brauchst auf jeden Fall auch eine Grafikkarte, wo du die alle anschließen kannst, also wir haben jetzt diesen... Also
kein iMac?
Nee. Wir haben den All-Inclusive-PC genommen, den ihr gebaut habt, und eine GTX 89 Ti sogar reingebaut.
Wie kostet die?
Der Rechner zusammen.
Schon über 300, ne, die Grafikkarte.
Also die 89 kostet meine Kasse 500 Euro gekostet. Und man kriegt die auch noch ein bisschen billiger, aber also das ist zusammen, wie wir das gebaut haben, kostet es 3290 Euro.
Aber inklusive heftigen Rechner und Bildschirm und alles, also im Prinzip eine PC-Umgebung, die ich auch so nutzen kann.
Bisschen Nachteil dabei ist, du wirst es wirklich nur für ein Rennspiel benutzen. Also du denkst über sowas überhaupt nur nach, wenn du wirklich Rennspiel-Freak bist. Mhm. Die andere Möglichkeit, die ich noch ausprobiert habe, ist, ich spiele ja gerne Elite.
Ich wollte gerade
Elite Dangerous oder Star Citizen, Fanboy bist, dann kannst du dir das auch, also dafür kannst du es auch benutzen. Okay. Also du musst da ein bisschen basteln, du musst dir deinen Joystick.
Genau, du brauchst einen Joystick in einem Rennen mit dem Rad, kannst du nicht viel anfangen.
Aber den Joystick kannst du in der Mitte gut draufbauen und da musst du halt ein bisschen was basteln für deinen Schubhebel oder so, aber das geht.
Aber es funktioniert halt eigentlich nur für so spezielle Spiele, die halt spezielle Hardware auch gespielt, spezielle Steuerung.
Wo du halt deine
also für einen Ego-Shooter, das ist ja nichts. Ja.
Ne? Genau, und du willst auch nicht hier irgendwie so ein RPG spielen, wenn du während in so einem Rennen sitzt. Das ist irgendwie passt das.
Wie sieht denn das aus? Ich meine, das ist ziemlich ausladend, das Teil. Kann man das, also wenn man jetzt zum Beispiel das für den, fürs Wohnzimmer benutzt oder so, also es wohnen ja nicht alle alleine. Es sieht, halt auch, es sieht halt irgendwie für die Rennfanatiker bestimmt irgendwie sehr attraktiv aus, aber an sich so ein Teil mitten in der Bude, ne, kann man das irgendwie easy dann mal in die Ecke stellen oder zusammenklappen oder sowas? Oder hat man da so einen Riesenteil mitten im Raum stehen?
Also nicht easy. Den wir das hatten.
Das hat keine
den,
Rollen oder
nee,
sowas?
Nee, den wir hatten, den Stuhl, den kannst du auseinandernehmen in zwei Teile, dann kannst du ihn wegpacken. Es gibt,
das geht auch ziemlich schnell.
Das geht. Das Hauptproblem dabei ist, dass es alles verkabelt ist. Also du hast ja Kabel dazu deinem PC, du hast das Lenkrad verkabelt. Es gibt einen von dem Hersteller, auch von anderen Herstellern, die du zusammenklappen kannst und die dann einfach verstauen. Aber ganz ehrlich, also ich meine, das größte Problem dabei ist meiner Meinung nach nicht mal der Preis, sondern du brauchst eigentlich einen Platz in deiner Wohnung, wo du das hinstellst. Also
ein Bastelzimmer oder
ein Spielzimmer. Ja, wenn du ein Spielzimmer hast und der passt da rein, super.
Oder ein Hobbykeller.
Wenn du, ja, wenn du irgendwo wohnst und das mitten in deine Wohnung stellst, dann bist du wahrscheinlich Single, weil ich meine, meine Frau wird mir das nicht erlauben. Ja. Und das große Problem ist, du bleibst dann vielleicht auch Single, weil ich nicht weiß, wie das so auf andere Leute
wirkt. Ja, die Hobbys sind dann abgesteckt. Ja.
Hey, also, kann ich dir mal meinen tollen Rennsitz zeigen?
Ja,
das noch mit hochkommen?
Du stellst einen zweiten daneben.
Ja, geht natürlich auch. Ja. Also, wenn du, okay.
Also es ist eher schon wirklich was für einen Raum, speziell, der dafür vorgesehen ist, wo dann vielleicht auch dein Flipper steht und dein Billardtisch oder so. Und weniger was jetzt, was du halt mal schnell ins Wohnzimmer stellst und wieder abbaust oder so.
Genau.
Ja, okay. Aber für Rennfanatiker, meinst du, ist das Geld gut investiert und es bringt einfach einen Mehrwert und es ist einfach mehr mittendrin gefühlt auch?
Ja, so, wenn du wirklich viel Zeit verbringst mit Rennspielen dann, und du hast das Geld und den Platz, dann ist es, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also vor allem in der, ich habe da sehr viel gelesen in der Dirt Rally Community, es gibt da sehr viele Leute, die sich sowas bauen. Also wenn
das ist ja bei Flugsimulator.
Genau, das wollte ich auch
sagen. Flight Simulator gibt es ja auch so ähnliche Aufbauten und so und Leute,
das geht
die sich
ja
da sonst was zusammen
basteln. Leute, die sich wirklich im Keller da ein Cockpit mit 6, 7, 8 Monitoren und sogar vielleicht ausrangierte Schleudersitze kaufen, die kann man ja demilitarisiert auch kaufen und so weiter und ja.
Ich sollte eine Sache noch erwähnen. Als das Ding geliefert wurde, dieser Stuhl war so groß, der wurde in so einer Box geliefert. Das sah ein bisschen aus wie bei Indiana Jones, weißt du, wenn diese Holzbox. Der musste von einer Spedition geliefert werden. Da drüber muss man sich auch im Klaren sein. Cool. Also ich wohne irgendwie in der dritten Etage. Dann
wird kam dann bei uns in den Keller, in den großen Lagerraum, wo die anderen Kisten aufstehen. Ja, cool. Also wen es interessiert, wer gerne Rennspiele spielt, sollte sich, glaube ich, schon mal angucken. So. Ich finde es super interessant. Ich habe nur einfach keinen Platz dafür, leider.
Ja, ich auch nicht. Hätte ich gerne.
Frustrierend. wir hören gerade aus der Regie, das Video wurde vorbereitet. Das können wir uns ja nochmal
angucken. Können da vielleicht kurz reingucken. Wir haben ein bisschen lustig gefilmt, wie ich. Also ich habe mir meinen Motorradhelm aufgezogen. Rennfanatiker werden erkennen, dass es nicht der richtige Helm ist. Aber es bringt vielleicht so ein bisschen rüber, wie cool das Feeling so ist. Also das macht schon richtig, richtig Spaß.
Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass du so gut gefahren bist.
Das sieht auch nur auf dem Video so aus.
Aber das ist schon ziemlich geil. Also klar, ihr habt jetzt das Licht auch ausgemacht und so, aber für die Atmosphäre, aber es sieht jetzt schon aus so voll drin.
Also ich muss auch sagen, ich saß ja auch davor und allein durch diese zwei anderen Bildschirme wird man so viel näher reingezogen. Dadurch, dass der Augenwinkel halt stärker abgedeckt wird von diesem Bild halt so.
Es fährt sich viel besser. Ich habe ja zu Hause auch Dirt Rally und fahre da mit dem Xbox-Controller und das ist halt, wie gesagt, ich kenn's vom Auto, das ist viel, du sitzt drin und du hast ein Lenkrad und das ist
der
einfach.
Der Sitz macht auch sehr viel
aus. Ja, der Sitz macht aus und auch das Lenkrad, also und vor allem die Fußsteuerung, ne, dass du Gas gibst mit den Füßen. Das ist einfach so wie im normalen Auto, das ist viel intuitiver, als wenn du da irgendwelche Knöpfchen drücken musst.
Gut.
Ich habe ja bei so Rennspielen immer alles so auf Automatik bis aufs Lenken, deswegen.
Das kannst du bei Dirt Rally ja mal probieren.
Das ist trotzdem sehr schwierig. Ja. Jetzt wollen wir nochmal unsere Zuschauer, also euch, wollen wir nochmal zu Wort kommen lassen. Wie angekündigt, ihr habt uns fleißig, teils sehr, sehr mutige Voraussagen fürs nächste Jahr geschickt. Ich würde sagen, ich würde jetzt nicht alle vorlesen, sondern einfach mal so ein paar, die ich zufällig rausgepickt habe.
Vielleicht für die neuen Zuhörer und Zuschauer, falls es das gibt. Ja. Wir haben halt zur Silvester-Sendung selber so ein paar Predictions gemacht und dann habt ihr uns eben auch ein paar geschickt.
Genau, wir haben dazu aufgerufen, viele kamen per Mail, einige per YouTube, einige per Forum, also auf zig verschiedene Kanäle. Die werden wir auch alle aufheben, wir werden die nicht vergessen und spätestens am Jahresende nochmal rausholen und mal schauen, wer recht hatte und wer sich hier blamiert hat. Ja, ich fange einfach mal an vorzulesen, wir können ja ein bisschen kommentieren. Erstens ist die Voraussage, Andreas Stiller, das ist der Kollege, der schon seit Jahren und gefühlt seit immer schon
Jahrzehnten, Jahrhunderten,
ist ja auch so, die, in der CT ja eigentlich schon, ne? Wie heißt das?
Prozessorgeflüster
gemacht hat. Das ist immer eine Seite, wo halt sehr viel so vorausgesagt wird, was jetzt irgendwie an Prozessortechnik neu kommt, was so in der Branche los ist und immer in einem sehr speziellen eigenen Ton, wie er es macht. Also Andreas Stiller wird an einer Uplink-Sendung teilnehmen. Er war noch nicht hier, muss man dazu sagen. Und über Prozessoren flüstern. Ja, vielleicht. Kann sein.
Also ich muss dazu sagen, wir haben auch schon ein paar Mal gefragt und dann war er irgendwie nicht da. Oder
ja.
Also
und er ist auch nicht derjenige, der so gerne vor die Kamera tritt, glaube ich. Aber mal schauen.
Wir kriegen es hin für
vielleicht
euch.
Bekommen wir ihn mit der Prediction auch mal überredet. So, Microsoft, Doppelpunkt. Völlig überraschend kommt eine große Hard- und Software-Innovation, der allerdings...
Zum Quatsch. Schon kann Microsoft und Innovation lieber.
Vor allem eine große. Der allerdings keine Beachtung geschenkt wird. 3 Jahre später wird Apple, der große gefeierte Held, für die Veröffentlichung des gleichen Produkts gefeiert.
Ach so, ja, so, ja, das ja. Ist, stimmt. Ja, das passiert. Ja.
So rum, ja, ja, okay. So, die autonomen Google-Autos werden am ersten Todesfall beteiligt sein. Das ist eine längere Prediction.
Das habe ich aber übrigens auch in unserer Prediction-Runde predicted.
Ja, da würde ich auch noch zustimmen.
Also nicht in der Sendung, aber in unserem Ressort. Habe ich genau dasselbe gesagt.
Aber derjenige hat sich noch weit mehr aus dem Fenster gelehnt und ist sehr ins Detail gegangen. Dass der Auslöser ein betrunkener Verkehrsteilnehmer gewesen sein wird, wird von fast allen ignoriert. Am Unfallort erschießt ein Polizist einen unbeteiligten Afroamerikaner auf der anderen Straßenseite, der für den Verursacher gehalten wird. Europäische Politiker werden Netzneutralität als Verursacher identifizieren und deren Abschaffung fordern.
Finde ich recht wahrscheinlich.
Klingt plausibel.
Ja, könnte so passieren.
Unterschreiben wir so. Mindestens ein VR-Produkt, mutmaßlich Oculus, wird auf den Konsumentenmarkt losgelassen und wird hunderte begeisterter Abnehmer haben. Hunderte. Ein Amoklauf eines mutmaßlichen VR-Spielers wird neue Debatten über Virtual Reality auslösen. Ja, also Oculus ist ja jetzt schon angekündigt.
Ja, da haben wir ziemlich gefailt, ne?
Ja, da, genau, wir hatten ja gesagt, es kommt eh nicht raus. Ja, aber noch habe ich noch keine in der Hand gehabt.
Also mein Problem ist einfach, ja, ich habe halt gedacht, die bringen das zu einem vernünftigen Preis auf den Markt.
700 Euro, ne?
Aber oder das ist US-Dollar? Obszön billig. Ja. Ist bei dem Rennstuhl übrigens auch so. Also für die Lösung ist das total billig.
Also vor allem die hunderten begeisterten Abnehmer auf jeden Fall. Hunderte werden sich
bestimmt freuen. Ja,
komm, Keno kauft schon 10. Ja.
Mit dem Amoklauf mal schauen. Aber falls es den Amoklauf gibt, wird garantiert VR als Beschuldigter herhalten. Das würde ich auch so unterschreiben, ja. TTIP wird kommen, Sigmar Gabriel wird das Konsumverhalten der TTIP-Gegner dafür verantwortlich für die negativen Folgen machen. Die Politik gibt Raubkopierern die Schuld für den volkswirtschaftlichen Schaden, den die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung 2.0 bei den ISPs auslöst.
Das ist so ein bisschen wie so eine Kombi-Wette. Da muss schon ganz schön viel eintreffen, damit das funktioniert. Aber okay.
Ja, ich weiß nicht, was ISPs sind.
Internet Service Provider.
Ah. Das habe ich jetzt ganz schön blamiert.
Das war jetzt Fail.
Ich hab nur im Namen der Zuschauer gefragt.
Nee, ist klar.
Nächste Frage. Wir haben ja auch noch so ein paar kleinere Predictions von einem und demselben User, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich lese sie einfach mal hintereinander vor. Half-Life 3 erscheint, großer Performance-Sprung bei Desktop-PCs, 4K etabliert sich.
Das ist ja voll relativ. Stopp mal. Das ist eine bescheuerte Prediction. Was ist ein großer Sprung?
Also bei Prozessoren wird es nicht passieren und bei Grafikkarten wird es wie bisher weitergehen. Also sage ich jetzt mal.
Warten wir mal ab.
Großer keine Sprung Chance für Half-Life.
4K etabliert sich, über 30% Marktanteil. Ja. Alltagstaugliche Elektroautos werden erschwinglich, unter 25.000 Euro. Deutschland erhält flächendeckendes Funknetz mit HSPA. Ich habe echt zu lange in der Stadt gewohnt, merke ich mir den Versuch. Und ich war nämlich auch sehr überrascht von der nächsten Prediction. Deutschland erhält flächendeckendes und kabelgebundenes DLL 1600. In Klammern, hey Leute, wir reden immerhin von 2016.
War der schon mal in der Lüneburger Heide? Ich glaube nicht.
Wieso, da gibt's das alles schon?
Nein, eben nicht.
Ja, ja, achso. Ja.
Also, ja, wahrscheinlich.
Da,
achso,
da war ich vor 2 Monaten, da gab's
ja, wir sind da echt verwöhnt. Hannover ist schon eigentlich ein relativ gut versorgter Standort. Ja. Ja, du bist ja so ein bisschen auf dem Dorf.
Ich bin
in
Isernhang, da ist gar nichts. Ich habe nicht mal Kupfer in der Straße.
Ja, ich habe noch nicht mal Windows.
Ja, nee, wir haben deswegen benutzt
Linux. Doch das, ja.
Ich erinnere mich immer, wie Martin Fischer, der auch bei dir daneben wohnt, wie der immer mit mir vor Jahren noch diskutiert hat, welches Handy den besten Empfang hat, weil bei ihm im Haus irgendwie nur an drei Stellen irgendwie damals 3G war. Na,
vielleicht kriegt er jetzt auch
HSPA. Ich bin die Woche nicht zur Arbeit gekommen, weil die Straßen nicht geräumt haben.
Ja, ist ja egal. Hauptsache,
Hauptsache Internet.
Gutes Internet.
Ja, auch nicht.
Deswegen übernachtest du immer hier.
Wegen im Internet, ja.
Selbstfahrende Autos werden ein Hype und zu guter Letzt, also Job erstmal, selbstfahrende Autos werden ein Hype.
Ja,
sind ja klar.
Hype schon, oder?
Ja, Hype ist immer.
Hype wird viel, kaufen kann man wenig. Ja. Ne?
Und zu guter Letzt, ich ersetze meinen hoffnungslos veralteten PC, in Klammern AMD Phenom 2 X4, mit einer ATI 5800.
Da braucht auch noch ein bisschen was drumherum.
Also,
nur die Grafik.
Ich glaube, das ist das, was er ersetzen will.
Ja. Ach so.
Ja. Ich weiß, Achim, du bist länger schon von dem PC-Markt weg. Aber
das ist alt.
Ja, das ist wirklich alt. Ja. Er hat noch ein YouTube-Video angehangen. Habe ich mir noch nicht angeguckt.
Hast du das ausgedruckt?
Ja. Ja, wir können das jetzt diktieren, die URL, aber ich glaube, das bringt nichts. Also, nächster User. Es sind nicht mehr viel. Ich muss nur mal kurz das entziffern, weil Martin Holland, unser Kollege, hat das zusammengestellt, teilweise sehr kryptisch. Also er hat da drüber geschrieben, Gewinner, Fragezeichen.
Wo, was?
Ich weiß nicht genau, was er damit meinte. Wir werden es rausfinden. Also, in Klammern zu Oculus. Ich lese das jetzt einfach vor, wie es hier steht. Gedankenstich. 300 Euro, Fragezeichen? Nein. Nice. 700. lol, ich rechne damit, dass ich die für mehr als 600 Euro rauskommen werden.
Ja.
Dass die damit für mehr als 600 Euro rauskommen würden? Ja, stimmt, absolut. Die Oculus wird bestimmt um die 1000 Euro kosten.
Naja, wenn man die Grafikkarte mit einrechnet, die du dazu brauchst, dann sind wir
noch. Gibt's keine, noch konnte ich jetzt keine kaufen bisher, oder? Kann ich schon eine vorbestellen?
Du brauchst bestimmt
vorbestellen. Du kannst sowieso keine kaufen, weil du kein PC hast.
Das ist ein anderes Thema.
Der Startup-Hype wird nachlassen, in Klammern wegen des zugrunde liegenden Fehlkonzepts. Nochmal in Klammern. Wie kann man Produkte bereits vor der ersten Produktion reduziert anbieten? Kann mir das Konzept jemand erklären? Ich stimme dir absolut zu, ich verstehe das auch
Einführungspreis
nicht.
Einführungspreis.
Ey, Sony macht das mit jedem Smartphone, machen die das. Die sagen, kostet 700 Euro und dann wird es von Anfang an für 500 Euro.
Ja, aber wie man das anbietet, also generell, wie man halt Dinge, die noch nicht mal entwickelt wurden, anbieten kann und auch noch verkaufen kann vor allem.
Kickstarter?
Früher hat man das Investitionen genannt, dann hat man auch was rausbekommen, wenn die Gewinn gemacht haben. Aber das ist meine persönliche Kritik.
Ich finde das einen cleveren Trick. Wenn Oculus gesagt hätte, die kostet 700 Sicht, und jetzt wird sie 300 Euro kosten, und alle sagen, wow, toll.
Ja, oder zu sagen, wir haben gar nichts, aber wir würden es gerne machen, gebt uns mal Geld.
Oder wenn Oculus gesagt hätte, die kostet 1200 und jetzt kostet 700. Wenn alle sagen, super.
Warum machen wir das nicht?
Wir sollten jedes Mal sagen, hier die CT für 18 Euro, ab morgen am Kiosk.
Aber für euch.
Und dann kostet sie nur 4,50.
Vielleicht toll. Funktioniert. Ja, das ist ein toller Trick. Ja.
So, weiter geht's. Es wird einen Wandel in der Werbebranche in Bezug auf Online-Werbung geben. In Klammern Zuspitzung der Adblock-Thematik. Das finde ich sehr interessant.
Ja. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein Thema werden.
Also das Thema wird uns bestimmt.
Also hier steht ja nicht, dass es irgendwie weniger nervig wird oder sowas, aber.
Vielleicht schon.
Es wird immer mehr nervig. Werbung wird nur nerviger. Ja. Hast du mal Blade Runner gesehen?
Einmal?
Ach ja, aber so sieht es in Tokio schon ewig aus.
Ja, gut, okay.
Also sogar mit Ton. Also diese riesigen leuchtenden Werbung auf den Kreuzungen. Die gefällt mir und da bin ich mir auch absolut sicher, dass sie eintrifft. CT Uplink bekommt noch viel mehr Zuhörer und Zuseher.
Das halte ich für ein Gerücht. Nein.
Das stimmt so. Wird passieren.
Also ich weiß gar nicht, warum man da noch eine Prediction machen muss überhaupt.
Das steht schon fest. Ja.
Vielen Dank. Wir fassen es mal als Kompliment auf. Das ist sehr lieb. Ja. Meine Vorhersage ist, dass Smartwatches mehr als nur Zubehör werden. Könnte sein. Vielleicht werden sie auch weniger. Sobald Pornos darauf für umsonst laufen, wahrscheinlich kostenlos, werden sie massentauglich. Siehe Internet. Jo.
Sollen. Müsste man mal ausprobieren.
Gibt es doch bestimmt auch schon in Usenet-Foren und so. Und damit ist es ja dann kostenlos.
Ja, aber ich meine, wahrscheinlich so für Normalverbraucher.
Ja. Also das ist halt wie mit Musik und Dingen, ne? Raubkopien gibt es überhaupt.
Wird schon eine Schlüsselapplikation sein, ja. Noch zwei. Smartphones mit flexiblen Gehäusen oder der dritte Anlauf für Klappbildschirme.
Das hatte Apple doch schon, oder?
Hier mit dem LG iPhone. Hatte das. Mit dem G-Flex.
Ich meine, ja,
mit flexiblem Gehäuse, ja. LG hat das wirklich mit einem aber sogar zweimal schon.
Aber flexibel ist sehr.
Also man sehr konnte es halt Maße. Schon um Millimeter
verbiegen. Aber das Thema finde ich auch immer noch heiß. Irgendwie, oder ich denke immer noch an E-Ink-Display als,
oder das Kaugummi.
Nein, nur als Rückseite zum Beispiel.
Oder das Knetgummi-Smartphone, dass du es halt beliebig eher länglich oder eher in die Breite formen kannst, je nach.
Das klingt toll.
Oder weiß ich nicht. Das wäre die Steigerungsform davon.
Ich will diese, nur diese durchsichtigen Dinger mit den mit Hologrammen haben.
Mhm. Okay. Gut.
Lassen wir mal so stehen. Windows Phone wird an seinem neuen Windows 10 Mobile endgültig verenden.
Ja, da diskutieren wir
Microsoft
auch.
Microsoft ballert da einfach immer noch Geld rein. Die haben genug Geld.
Also ich glaube nicht, dass es an Windows 10 liegen wird. Das ist zwar kein gutes System aus meiner Sicht, aber das ist jetzt nicht der Knackpunkt. Windows 10 Mobile, ja.
Ich glaube auch, dass es eine Frage ist, ob wie lange Microsoft halt da noch einen Atem dafür hat, das zu pushen. Wobei die Marktanteile sind ja auch da. Also, aber ich glaube trotzdem, dass die momentan immer noch mehr da rein investieren, als sie da rausholen.
Die haben einen verdammt langen Atem.
Ja. Könnten sie abspalten und Nokia nennen.
Und Symbian.
Genau.
Haben die überhaupt noch die Rechte an Nokia bei den
Smartphones? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja wieder extra. Da gibt's nicht wieder
doch, aber Nokia darf irgendwann noch eine bestimmte Periode wieder selbst
gerichtet werden. Ja, aber Nokia. Genau. Ja. Und dann könnten sie auch Windows Mobile drauf tun. Ja, stimmt. Das ist so schließlich der Kreis.
Ja. Naja, mal gucken. Also könnte schon sein, dass es noch mal aufgibt.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr für Windows Mobile, wo man schon sehen wird, ob das eben ein Rohrkrepierer ist, bleibt oder so, oder ob sich die Tendenz, dass es halt schon stärkerer Marktanteil kriegt, gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute Windows 10, Windows 10 Mobile dann halt auch deswegen kaufen, weil sie mit Desktops haben. Vielleicht klappt das, aber das denkt Microsoft auch schon seit Jahren. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Das ist ja schon im Test und das erste Fazit war auf alle Fälle noch nicht, dass es der Durchbruch ist, im positiven Sinne. Gut, genug im Dunkeln gestochert. Wir behalten das alles. Kann man auch alles nochmal bei YouTube und so nachlesen, wenn ihr möchtet. Was da unsere Zuschauer, Zuleser alles gesponnen haben. Wir behalten unsere Predictions auch im Hinterkopf und besprechen das auf alle Fälle nochmal am Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal, wer sich blamiert. Bis dahin, viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche nochmal mit dem Heft.
Option billig. Kaufen.
Ja. Wow, nur 4,50. Das war 18 Euro, Mensch. Nein, findet ihr am Kiosk und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.